Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Guten Morgen von meinerseits. Es ist schön, im Haus Gottes zu sein, zusammen zu sein, an einem Ort, wo wir uns versammeln dürfen, oder? Wo wir zusammen uns treffen dürfen. Und das ist in unserer heutigen Gesellschaft nicht immer selbstverständlich. Deswegen bin ich happy, hier zu sein. Und wir beschäftigen uns gerade in einer Predigtreihe mit dem Thema Vertrauen. Vertrauen. Die Hälfte weiß Bescheid, die Hälfte noch nicht. Vertrauen. Vertrauen ist ein Thema, das ist echt wichtig. Es ist ein wichtiges Thema für alle von uns. Und als ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe und darüber nachgedacht habe, worüber ich heute sprechen möchte, wollte ich erstmal wissen, okay, wo in der Geschichte der Bibel möchte ich denn anknüpfen, um ein bisschen zu sehen, wo in der Bibel es um Vertrauen geht. Und eigentlich, wenn man darüber nachdenkt und wenn man sich die Bücher mal alle durchgelesen hat, muss man feststellen, dass eigentlich jedes einzelne Buch in der Bibel um das Thema geht, Gott fragt, vertraust du mir? Gott fragt eigentlich in jedem Buch durchgängig, vertraust du meinem Weg? Vertraust du den Weg, den ich für dich habe? Vertraust du mir? Vertrauen zieht sich durch das ganze Buch, durch alle Bücher in der ganzen Bibel durch. Mehr als irgendein anderes Thema zieht sich dieses Thema durch. Vertraust du den Weg Gottes in meinem Leben, in deinem Leben? Und ich möchte uns heute in dem Thema Vertrauen auf einen bestimmten Aspekt des Vertrauens aufmerksam machen. Einen bestimmten Aspekt, der ultra wichtig ist, mit dem wir überhaupt eigentlich Gott vertrauen können. Aber gleichzeitig ist es ein Aspekt, den wir immer mal wieder vergessen und mal eben zur Seite lassen und nicht dran denken, wenn es um das Vertrauen an Gott geht. Und um in dieses Thema von dem Vertrauen einzusteigen, möchte ich uns zu der Geschichte, die ich ausgesucht habe, hineingehen, die fast keiner kennt, die drei Freunde im Feuerofen. Die drei Freunde im Feuerofen. Wer kennt die Geschichte nicht? Ah, okay. ein bisschen Background-Information, damit wir gleich in die Geschichte einsteigen und wir in das Thema Vertrauen heute gehen. Die drei Leute, Schadrach, Meschach und Abednego, sind in der Provinz Babel in Babylon. Und mittlerweile, wo wir jetzt zum dritten Kapitel kommen, wo sie dann ins Feuerofen geworfen werden, die Geschichte, die wir schon seit der Kindheit vielleicht kennen oder auch nicht, zu diesem Zeitpunkt haben alle drei schon eine hohe Position inne. Sie haben eine hohe Position bekommen auf dem Grund, dass der König Nebukadnezar eine Vision hatte und Daniel sie dem König gedeutet hat und er dann so erfreut war und dann Daniel hat für seine drei Freunde eingestanden und hat gesagt, ey, ich würde gerne diese drei Leute, Schadrach, Meschach und Abednego, als Verwalter über die Provinz von Babel setzen. Das heißt, alle drei zu diesem Zeitpunkt sind Verwalter über die Provinz von Babel. Sie haben hohe Positionen inne, das müssen wir uns vielleicht im Hinterkopf behalten, während wir in die Geschichte gehen. Sie haben hohe Positionen, sie haben eine gewisse Sicherheit, obwohl sie eigentlich Fremde im Land sind, Israeliten, die verschleppt wurden nach Babylon, ist es doch eine gewisse Sicherheit, dass sie haben, eine gewisse gute Position, die sie gerade inne haben. Und nun, in Kapitel 3, baut König Nebukadnezar eine goldene Statue. Eine goldene Statue, die 27 Meter hoch ist. 27 Meter hoch. Das, wenn wir uns das vorstellen könnten, das ist so ein Meter höher als das Brandenburger Tor. So mit dem Pferdekutsche oben noch drauf und dann noch so einen Meter höher. So groß war die Statue aus purem Gold, die König Nebukadnezar gebaut hat. Und alle sollen sich nun da verbeugen. Und in der Geschichte ist davon die Rede, dass diese Statue in der Ebene von Babel gebaut wurde. Und das ist das gleiche Wortspiel, was benutzt wurde, was zum Beispiel damals zum Turmbau von Babel benutzt wurde, auch in der Ebene von Babel. Und weil diese Geschichten so nah aneinander sind, Turmbau von Babel und die Statue in Babel, sind es zwei repräsentative Statuen oder der Turm von Babel, die das Gleiche im Sinn haben. Wir versammeln uns alle zusammen, alle Nationen, alle verschiedenen Sprachen hier in Einheit für unsere Sache. Nicht für Gottes Sache, sondern für das, was wir wollen, für unseren Weg, das, was wir richtig halten, für unsere Götter, für das, was uns Nutzen bringt. Das ist repräsentiert hier, diese Statue. Ein Weg des Königs zu sagen, das ist der wahre Weg des Lebens aus meiner Sicht und alle sollen sich dem verbeugen. Alle sollen sich dem unterordnen. Es soll ihr Weg des Lebens angebetet werden. Und man muss sich dieser Statue verbeugen. Und Schadrach, Meschach und Abednego, die wollen keinem anderen Gott dienen und sich keinem Gott unterordnen, sondern nur ihrem Gott, ihrem einzigen wahren Gott. Und es gibt ein paar Leute, die jetzt diese drei anklagen. Die sagen, ey, König, diese drei, die verbeugen sich nicht vor unseren Werten, vor deiner Statue, sie beugen sich nicht dem unter, was du uns allen aufgetragen hast und die gehen zum König und petzen. Und jetzt steigen wir in die Geschichte ein bei Daniel 3, Vers 13. Da befahl Nebukadnezar voll Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Als man sie vor den König gebracht hatte, sagte Nebukadnezar zu ihnen, Schadrach, Meschach und Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr sobald den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, dann ist alles gut. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego aber antworteten dem König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O König, wird er uns dann retten. Was für ein Glaube, oder? Vers 18. Aber selbst wenn, sagt mal selbst wenn, aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Dann geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Er gab sofort den Befehl, den Ofen 7-mal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann beauftragte er einige der kräftigsten Männer seines Heeres, Schadrach, Meschach und Abednego zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. So wurden diese Männer mitsamt ihrer Unterbekleidung, ihrem Obergewand und ihrer Kopfbedeckung gefesselt und in den Ofen geworfen, in dem das Feuer brannte. Weil er aber den Befehl des Königs so streng war, deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszügelten, getötet. Die drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gefesselt, wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, ey, haben wir nicht eben drei Männer in den Feuerofen geworfen? Ja, natürlich, o König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Krasse Geschichte, oder? Haben wir schon so oft gehört wahrscheinlich. Und wenn nicht, krasse Geschichte, oder? Krasse Geschichte. So krass diese Geschichte auch ist und wir sie ganz oft als Ermutigung benutzen, dass Gott uns errettet, war es für mich manchmal schwierig, mich in diese Situation hineinzuversetzen, in diese Geschichte hineinzuversetzen. Weil ich weiß nicht, ob du wie ich gar keine goldene Statue haben, denen wir uns verbeugen müssen. Oder gezwungen sind, uns irgendeiner goldenen Statue unterzubeugen, zu verbeugen vor einer Statue oder vor anderen Göttern. Ich bin nicht in einer Lage gewesen wie sie, die sagen, ey, jetzt verbeug dich vor unseren Idealen, vor unserem Gott, ansonsten stirbst du. Also ich war noch nicht in so einer Situation. Ich weiß nicht, ob du es warst. Deswegen war es für mich manchmal schwer, mich hineinzuversetzen, weil ich bete keine anderen Götter an. Und vielleicht seid ihr auch auf dem Weg und sagt, ich bete auch nur einen Gott an, ich bete keine anderen Götter an. Und ich bin auch nicht vor der Wahl gestellt, andere anzubeten. Aber andere Götter anzubeten war früher viel sichtbarer und visueller, als es vielleicht heute ist. Aber der Fakt, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft andere Götter anbeten können und tun, ist überhaupt nicht vom Tisch. Dass es heute noch weitere Götter gibt, die angebetet werden können, ist immer noch da. Weil wir machen etwas in unserem Leben zu unserem Gott, wenn wir davon Schutz, Sicherheit und Erfolg erhoffen. Götzen nennt man sie auch in der Bibel. Falsche Götter waren immer sehr sichtbar. Die waren etwas Sichtbares im Vergleich zu Gott, der unsichtbar ist. Und ah, ich glaube doch nicht an unsichtbaren Gott. Das ist sichtbar. Ein Götze war oft etwas Sichtbares. Oder es war auch sehr modern. Es war immer irgendwie so Trend, es war immer das Moderne der Zeit, etwas, was die alle gemacht haben, universell irgendwie akzeptiert war. Es war was Modernes. Ein Götze war auch immer von persönlichem Nutzen. Es war etwas, was nicht wie Gott vielleicht, wo ich nicht weiß, was ist sein Wille, sondern ein Götze, ich wusste, was er mir bringt. Er bringt mir sofort Erfolg, er bringt mir sofort das, was ich brauche, er gibt mir sofort meine Lüste, er gibt mir sofort das, was ich gerade haben möchte. Das ist so ein Götze in der Bibel. Und es geht heute vielleicht nicht mehr so um Statuen, die wir anbeten, aber wir machen vielleicht in unserem Leben Geld, Luxus, einen modernen Lebensstil zu unserem Gott. In Philipper 3, Vers 19 heißt es sogar, sie enden im Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Hier sagt es, dass Lüste zu stillen, wonach man sich gerade sehnt, der Bauch, wonach man gerade Hunger hat, die eigene Person selbst ist schon für die Menschen ein Gott geworden, wonach man sich selber strebt. Das heißt, wo wir unser Vertrauen in Schutz, Sicherheit und Erfolg setzen, das wird in unserem Leben zu unserem Gott. Und ich muss persönlich öfters aufpassen, dass mein Handy nicht zu meiner Sicherheit wird in meinem Alltag. Weil wenn ich mich schlecht fühle oder ich mich voll unter Druck fühle und ich möchte vielleicht gerade Sicherheit, dann ist meine erste Reaktion nicht immer sofort zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, ich komme zu dir und vertraue dir, sondern ich nehme mein Handy raus und ich guck mal, was es so gibt für neue Videos oder was Leute geteilt haben. Gib mir Sicherheit. Und ich muss aufpassen, dass das nicht zu dem wird, wo ich meine Sicherheit hineinsetze. Zu dem, was zu meinem Götzen wird. Aber jetzt zurück zur Geschichte. Ich wollte nur kurz aufmerksam machen, dass das Thema sich unterordnen einem anderen Gott oder einem Götzen überhaupt nicht etwas Fremdes ist in unserer heutigen Gesellschaft, sondern sehr präsent ist. Aber wenn wir zurück zur Geschichte gehen, fokussieren wir uns in der Geschichte von den drei Freunden im Feuerofen oft auf diese krasse Geschichte der Errettung aus dem Feuerofen. Als eine krasse Errettung aus dem Feuerofen. Das ist, worauf ich mich zumindest immer so fokussiert habe in dieser Geschichte. Wie krass Gottes Errettung sein kann, dass sie ohne Schaden, ohne ein Haar verbrannt, ohne Geruch nach Feuer aus diesem Ofen befreit wurden. Was ein Wunder. Aber ich finde den Vers 18 noch viel krasser, wenn ich in diese Geschichte hineingehe. Selbst wenn, als wir es vorhin gelesen haben, selbst wenn Gott es sich anders überlegt, werde ich mich nicht verbeugen vor deinen Göttern und vor dieser Statue. Selbst wenn. Sie hatten hohe Positionen, wie ich vorhin erwähnt hatte, vielleicht auch Erfolg, vielleicht auch nices Essen, weil sie schon eine hohe Position hatten. Da stand viel auf dem Spiel in ihrem Leben, was sie hier verlieren konnten. Wie leicht wäre es in so einer guten Position zu sagen, ach, ja, ich bete weiter meinen Gott an, aber ich beug mich noch nur kurz unter vor dieser Statue und dann habe ich wieder meine Sicherheit. Habe ich immer noch meine Position inne. Habe ich immer noch das, was ich gerade brauche. Wie leicht ist es in der Schule, wenn man in der Schule ist, einfach ein bisschen beim Mobbing mitzumachen, weil dadurch ich mit meinen Freunden noch irgendwie cool bin und noch dazugehöre und keine Angst haben muss, meine Freunde zu verlieren. Oder vielleicht ist es, vielleicht irgendwelche illegalen Praktiken mitzumachen, damit ich finanzielle Sicherheit noch weiter behalte. Einfach nur was Kleines, ein bisschen, kurz mich verbeugen, kurz mich hingeben zu dem, was die Welt mir zeigt und was die Welt mir sagt, was ich tun sollte. Ich kann dann das behalten, was ich habe, aber ja, Gott, du bist noch weiter mein König. Aber nur kurz sich verbeugen, nur kurz sich hingeben zu dem, was die Welt sagt, das sollst du jetzt tun. Es ist leicht zu sagen, ich mache einfach das, was mir gerade verlangt wird und ich mache das, was die Welt mir anbietet, um Sicherheit und Erfolg zu bewahren. Aber hier sehen wir eine Geschichte von drei Männern, die sich dem nicht unterordnen, sondern Gott ehren und sie befreit und errettet werden daraus. Aber ich möchte mich heute ein bisschen mehr auf das Selbstwenn fokussieren. Selbst wenn. Es gibt viele Leute, die auf die Errettung vielleicht hier in diesem Raum aus dem Feuerofen warten, die Gott vertraut haben, aber es wehtut und nicht das sehen vielleicht, was sie erhoffen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute über das Selbstwenn reden. Das heißt, mein Titel für heute ist Selbstwenn. 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 Ich glaube, viele von uns, mich einbeschlossen, haben Vertrauen manchmal in Gott verloren, weil wir nicht so sehr über dieses Selbstwenn nachgedacht haben. Unser Vertrauen in Gott ist nämlich oft verbunden mit den Sachen, die wir uns selbst erhoffen. Ich vertraue Gott für eine Arbeitsstelle. Wer hat das schon mal vertraut, Gott zu vertrauen dafür in die Hand für ihn gelegt? Ich vertraue Gott für diese Wohnung. Überhaupt nicht gerade wichtig in unserer Stadt hier, ne? Kein Thema. Ich vertraue Gott für diese Beziehung. Aber was ist, wenn es dann nicht kommt, wie ich es mir erhofft habe? Was ist, wenn das, worin ich mein Vertrauen in Gott gelegt habe, auf einmal nicht kommt? Was in vielen von uns passiert und in meiner Vergangenheit auch schon öfters passiert ist und in unserem ganzen Leben wahrscheinlich öfters kommen wird, ist, dass in diesen Momenten, wo nicht das kommt, was ich erhofft habe, worin ich eigentlich Gott vertraut habe, dass unser Vertrauen gebrochen wird. Dass unser Vertrauen in Gott irgendwie manchmal kaputt geht. Eine persönliche Geschichte von mir, seit der ersten Klasse schon, seitdem ich 6 Jahre alt bin, habe ich mich schon für Mädchen interessiert. Seitdem ich 6 bin. Ich habe mich schon immer danach gesehnt, eine Beziehung zu haben. Das war für mich, seitdem ich 6 Jahre alt bin, schon wichtig. Meine Eltern haben bestimmt Geschichten noch von Mädchen in der Straße, die bei uns gewohnt haben, mit denen ich immer gespielt habe und nach Hause gekommen sind zu uns und so. Und für mich war das immer schon interessant. Aber ab der Oberstufe, nachdem ich in die 10., 11., 12. Klasse gekommen bin, hat mir mein Freundesumfeld, mein Umfeld, in dem ich mich umgeben habe, sie haben mir beigebracht, Liebe und Beziehung, das, was du dir wünschst, sieht folgendermaßen aus. Du kommst mit uns mit zu den Partys, zu denen wir gehen. Wir trinken ein bisschen oder ein bisschen mehr. Und dann klärst du dir so ein Mädchen, hast Sex mit ihr. Und danach ist so Beziehung nicht so wichtig, so langhaltlich, sondern es geht um diesen Moment. Es geht um das, was du gerade hier fühlen kannst. Es geht um nicht viel mehr als das, was dieses Gefühl hervorbringt. Und wenn es langweilig wird, dann was Neues. Das wurde mir beigebracht. Das ist das, was mir gezeigt wurde. Du musst zu den Partys mitkommen und wenn du erst rechtlich zu den Partys mitkommst, dann kriegst du gar keine. Und ich in meinen Teenagerjahren war konfrontiert, weil ich bin noch ein paar Mal mit zu den Partys gegangen, nachdem ich mich getauft habe. Und ich war auf einmal in einer Situation, wo ich gefühlt habe, irgendwie, ich fühle, dass es nicht richtig ist. Das ist nicht das, was Gott für mein Leben bestimmt hat. Das ist irgendwie nicht das, was der Heilige Geist mir sagt, was ich tun sollte. Und ich war auf einmal vor der Entscheidung gestellt. Beuge ich mich trotzdem dieser Statue unter? Verbeuge ich mich trotzdem vor diesem Weg des Lebens, der mir vorgeschlagen wird, zu gehen? Damit ich meine Freunde behalte, diese Sicherheit von ihnen behalte, damit ich nicht innerlich völlig sozial abgeschottet sein werde und mich komplett wie in so einem Feuerofen fühlen werde, Verbeuge ich mich trotzdem und passe mich einfach ein bisschen an? Oder sage ich, nein, ich verbeuge mich nicht vor dem. Ich gehe nicht diesen Weg. Ich verbeuge mich nicht von dieser Statue, sondern ich gehe Gottes Weg. Selbst wenn Gott mir nicht die Beziehung schenkt, auf die ich hoffe. Ich habe mich dann entschieden, Abstand zu nehmen von den Partys und von den Freunden. Und das war aber dann eine sehr lange Zeit für mich, wo ich in der Schule keine Freunde hatte, wo ich keine Leute hatte, mit denen ich mich wohlfühlte und ich mich wirklich isoliert gefühlt habe. Und auf einmal in diesem Moment wurde mir das Selbstwenn sehr bewusst. Ich dachte, Gott, ich vertraue dir und du wirst mir schon geben, wonach ich mich sehne, aber in diesem Warten, in dieser Zeit, wo ich nicht das gesehen habe, worauf ich gehofft habe, da wurde mir bewusst, Gott, folge ich dir jetzt trotzdem, selbst wenn du mir nicht gibst, was ich gerade brauche. Und ich hatte viele Versuchungen, wieder zurückzugehen, vielleicht gehe ich doch wieder auf die Partys mit, vielleicht gehe ich doch wieder den Weg, weil ich mich so alleine fühle. Vielleicht gehe ich doch mit. Aber irgendwann habe ich mich entschieden, nein, Jesus, ich folge deinem Weg alleine. Ich möchte mich mehr in die Gemeinde investieren, ich möchte mehr dir dienen, ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und ein paar Wochen später habe ich dann meine jetzige Frau kennengelernt, mit der ich jetzt seit über 2,5 Jahren verheiratet bin und wir bald 3 Kinder haben. Das ist meine Befreiung aus dem Feuerofen gewesen. Das ist meine Befreiung aus meinem Feuerofen gewesen. Aber es gibt viele andere Bereiche, wo ich enttäuscht wurde und ich heute immer noch warte auf diese Befreiung und mir immer wieder bewusst machen muss, Gott, folge ich deinem Weg, selbst wenn es nicht so kommt, wie ich es mir vorstelle. Weil das Ding ist auch in unserer Gesellschaft heutzutage, wir haben eine Gesellschaft, die ist total geprägt von Selbstbestimmung. Ohne Ende. Du darfst sein, wer du bist. Du darfst sein, wer du sein möchtest. Mach, was auch immer du dich nachfühlst. Du darfst selbst bestimmen, was du möchtest. Und ich feiere auf der einen Seite, dass Menschen erkräftigt werden, selber Entscheidungen zu treffen und nicht mehr gebunden sind an alten Strukturen vielleicht und eine gewisse Freiheit haben. Aber dieser Fokus so sehr auf Selbstbestimmung führt dazu, dass wir uns auch immer entscheiden, ich muss meinen eigenen Weg finden. Ich muss wissen, was ich möchte, was mein Wille ist, was möchte ich. Ich muss mit meinem Verstand denken, was ich möchte. Und dann, wenn wir Jesus kennenlernen und in unser Leben aufnehmen, vor allen Dingen für junge Menschen, ist es auf einmal so, dass Gott auf einmal zu dem Erfüllungsinstrument wird von meinen Willen. Dass das, wofür ich meine Selbstbestimmung fest hatte, auf einmal merke ich, oh, Gott ist jetzt der, der mir diese Sachen erfüllt. Das war mein letztes Rezept, meine letzte Zutat, die gefehlt hat, damit jetzt ich meinen Willen durchführen kann, meinen Willen weiterführen kann. Ich vertraue dir, Gott, dass ich das bekomme, was ich brauche. Dass du mich beschützt vor Gefahren, wenn ich dir diene. Gott, ich diene dir und du beschützt mich dann. Ey Gott, ich weiß, wenn ich dir diene und wenn ich in dein Reich investiere, dann segnest du mich. So, ich mach das, weil du gibst mir dann das. So, Gott, du segnest meinen Weg. Mein Weg zum Erfolg, mein Weg zur Sicherheit, mein Weg zum Schutz. Weil ich persönlich kenne den Weg. Das sage ich mir manchmal häufig und das ist in unserer Gesellschaft sehr gegenwärtig. Ich weiß den Weg, den wir gehen sollten. Ich in meinem Verstand weiß, was gerade ich brauche und was ich erhoffe. Und Gott, ich vertraue dir, dass du mir das gibst, worauf ich gerade Lust habe oder was ich gerade brauche. Was mein Verstand gerade denkt, was wir gerade brauchen. Und was mich sehr herausfordert, ist Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vertraue Gott, denn er kennt einen besseren Weg, obwohl dein Verstand vielleicht einen anderen Weg gern hätte. Hier steht quasi zwischen den Zeilen, vertraue Gott, selbst wenn es anders kommt, als dein Verstand es gerne hätte. Vertraue nicht deinem Verstand, sondern folge Gottes Weg, selbst wenn es anders kommt. Das ist ziemlich herausfordernd. Aber ich glaube, das ist dieser Aspekt, von dem ich gesprochen habe, den wir manchmal nicht mitnehmen, wenn wir um das Thema Vertrauen in Gott reden. Auch Paulus fordert uns auf, unser ganzes Wesen verändern zu lassen und nicht auf das zu vertrauen, was die Welt uns eintrichtern möchte. Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem ganzen Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr überhaupt prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lasst euch komplett verändern, passt euch nicht dem Weltlauf an. Genau wie Schadrach, Meschach und Abednego, die hier gesagt haben, wir passen uns nicht dieser Welt an. Schadrach, Meschach und Abednego haben gesagt, wir passen uns nicht diesem Weltlauf an, wir opfern nicht unseren Glauben, nur damit wir unsere Sicherheit und unseren Wohlstand behalten können, sondern wir stehen auf für Gottes Weg, selbst wenn er uns nicht aus dem Feuerofen befreit. Selbst wenn ich nicht bekomme, was ich mir gerade erhoffe. Ich vertraue Gott, selbst wenn es ein anderer Weg ist, als ich Gott mit vertraut habe. Selbst wenn. Wir müssen unser Vertrauen komplett neu ausrichten. Worauf vertrauen wir eigentlich? Vertrauen wir Gott damit, dass wir immer beschützt werden und keine Konflikte erleiden werden? Wie ist unser Vertrauen an Gott, wenn unsere Sicherheit, unser Wohlstand oder unser Lebensstil vielleicht auf dem Spiel steht, wie bei den drei Freunden? Wie ist unser Vertrauen an dem Punkt? Ordnen wir uns vielleicht ein bisschen unter, damit wir behalten, was wir haben? Oder folgen wir trotzdem Gottes Weg und sagen, selbst wenn. Die Stille sagt mir, es ist herausfordernd, darüber nachzudenken. Und ich mache es heute noch ein bisschen herausfordernder und möchte in zwei Bibelstellen gehen, um vielleicht diesen Aspekt noch mal ein bisschen zu illustrieren, ein bisschen mehr hervorzuheben. Die erste Stelle ist in Apostelgeschichte. Wir reden und hören da von Stephanus. In Apostelgeschichte 6 heißt es, dass Stephanus voller Glaube und gefüllt vom Heiligen Geist ist. Er tat große Wunder und große Taten und war gefüllt vom Heiligen Geist und voller Glaube. In meinen Augen ist das jemand, der in den Wegen Gottes geht. In meinen Augen ist das jemand, und ihr könnt da mir zustimmen oder nicht, aber in meinen Augen ist das jemand, der ist auf dem Weg Gottes unterwegs. Der ist auf dem Weg, richtig ganze Sache mit Gott zu machen. Und dem ist egal, was andere Leute sagen, ich folge Gott selbst wenn. Das ist für mich so ein Vorbild, Stephanus. Vollgefüllt mit dem Heiligen Geist. Und in Apostelgeschichte 7 ist er konfrontiert damit, dass einige Leiter der religiösen Bewegung in Israel nicht damit zufrieden sind mit dem, was er sagt, sondern ihn anklagen und Lügen erfinden, damit sie ihn vor Gericht bringen können und ihn bestrafen können für all die Geschichten, die über Jesus erzählt und weil er ständig rumgeht und uns als Leiter beleidigt, dass wir irgendwie den Weg Gottes vergessen haben. Das heißt, sie bringen Stephanus vor Gericht und er erzählt nur diese ganz lange Geschichte von gefühlt Anfang der Kreation bis zu den Zeiten von Jesus, wie all die Geschichte, wie sich der Glaube entwickelt hat durch Generationen von Abraham, durch David bis hin zu Jesus. Und am Ende sagt Stephanus, und ihr alle habt unseren Messias getötet. Ihr seid schuld daran, dass unser Gott gestorben ist. Ihr habt ihn umgebracht. Er ist auferstanden, aber ihr seid die Heuchler hier. Und jetzt gehen wir in diese Geschichte ein, nachdem er diese Beleidigung ausgesprochen hat zu diesen Leitern. Übrigens voller Heiliger Geist, voll Glauben auf dem Weg Gottes. Und nun lesen wir in Apostelgeschichte 7,54, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Also sie waren richtig sauer. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes sitzen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Also diese Vision hätte ich gerne selber auch gehabt. Einfach nur unglaublich. Aber sie, alle diese Leiter, sie aber schrien mit lauter Stimme und hielten sich die Ohren zu, wie so kleine Kinder, und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Eine nette Wortwahl, um zu sagen, er ist umgebracht worden und gestorben. Stephanus folgte dem Willen Gottes, voll mit dem Heiligen Geist. Er tat das Richtige in meinen Augen, was Gott von ihm verlangt hatte oder was zu er ihm berufen hatte. Und in meinen Augen, wenn du den Weg Gottes gehst, hätte Stephanus jedes Recht gehabt, zu denken, Gott zu vertrauen, dass, ey Gott, wenn ich dir folge und das mache, was, wozu du mich rufst, dann glaube ich und habe doch Vertrauen in dir, dass du mich beschützt. Dass du mich beschützt. Aber der Gehorsam von Stephanus führte zu seiner sofortigen Steinigung. Hat er einen Fehler gemacht, Gott zu vertrauen? Hätte er Gott nicht vertrauen sollen? Wäre er dann vielleicht noch am Leben geblieben? Oder müssen wir uns Gottes Weg anders vorstellen und das Vertrauen anders vorstellen, als wir es verstehen, mit unserem Verstand verstehen? Es geht nicht darum, etwas für Gott zu tun, damit er mir danach gibt, was ich will und was ich brauche. Weil das wäre ein Götze. Das wäre ein falscher Gott. Dem opfert man etwas hin, Geld oder seine Zeit, um danach das zu bekommen, was man sich erhofft. Der ganze Hinduismus ist darauf aufgebaut, dass man vielen verschiedenen Göttern Opfer bringt, damit man Wohlstand, Fruchtbarkeit für die Frauen, Sicherheit bekommt. Aber sowas haben wir in unserer Gesellschaft des Christentums gar nicht. Oder? Überhaupt nicht. Jesus bringt uns bei, wie unsere Einstellung eigentlich sein sollte. In Matthäus 6, Vers 10. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Nicht meiner. Dein Wille geschehe. Ich vertraue deinem Willen und nicht meinem. Ich sage nicht, dass Gott hier und jetzt uns segnen kann und Türen für uns aufmacht und uns ein Leben in Fülle schenken kann, wie es in Johannes 10, Vers 10 heißt. Aber das habe ich nämlich ganz viel erlebt und viele von uns hier im Raum sitzen hier und können nur Zeugnisse davon erzählen, wie Gott uns bewahrt und gesegnet hat. Aber ich sage, wenn unser Vertrauen auf der Basis aufgebaut ist, dass Gott mir gibt, was ich möchte, dann wird unser Vertrauen in Gott ganz sicher zerbrechen. Ganz sicher kaputt gehen. Vertrauen ist Gott die Erlaubnis zu geben, es später zu erklären. Ich sage es nochmal. Vertrauen ist Gott die Erlaubnis zu geben, es später zu erklären. Wir wollen immer jetzt eine Erklärung und jetzt verstehen mit unserem Verstand, warum das jetzt gerade der Weg ist. Warum ich jetzt vor diese religiösen Leiter treffen soll, sie beleidigen soll und ihnen sagen soll, was sie Jesus angetan haben, um danach zu sterben. Wie soll ich das mit meinem Verstand verstehen? Vertrauen ist Gott die Erlaubnis zu geben, es später zu erklären. Es spricht nichts dagegen, das möchte ich klar sagen, unsere Anliegen, so klein oder so groß sie auch sind, vor Gott zu bringen. Er interessiert sich für alle unsere Anliegen, für alles, was in unserem Herz gerade brennt, was wir brauchen, wonach wir uns sehnen. Er interessiert sich für alles und er ist ein liebender Vater, der sich um uns kümmert. Selbst Jesus ist mit seinem eigenen Anliegen vor seinem Vater gekommen und hat ihm geäußert, was eigentlich er lieber gerne hätte, als den Willen des Vaters zu folgen. Er meint in Matthäus 26, da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Weil er vor der Challenge steht, dass er ans Kreuz gehen muss, um zu sterben und die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, die völlige Abwesenheit seines Vaters zu erleben, was er überhaupt nicht verkraften könnte. Und er sagt, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Wenn es dir möglich ist, möchte ich nicht das erleben, was ich erleben möchte. Wenn es dir möglich ist, ich hoffe, ich vertraue, dass du mich davon bewahrst. Ich vertraue dir, dass du in der Lage bist, mich davon zu bewahren, mich zu beschützen. Und wenn es dir möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Aber das Wichtigste steht danach. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus war konfrontiert mit der Situation. Vertraue ich Gott, selbst wenn? Vertraue ich meinem Vater im Himmel, selbst wenn es nicht so ausgeht, wie ich es gerne hätte? Vertraue ich trotzdem, dass mein Vater das Beste für mich im Blick hat, obwohl ich in diesem Moment einen besseren Weg für mich sehe? Vertraue ich meinem Vater im Himmel? Die Frage an uns, die ich heute habe, sind wir bereit, Gott zu vertrauen, selbst wenn in unserem Leben? Selbst wenn es nicht so ausgeht, wie wir es gerne hätten? Vertraue ich, dass Gott seinen Willen in mir vollbringt, obwohl mein Verstand es nicht versteht? Vertraue ich Gott, dass er mir alles später erklären wird und ich ihm trotzdem folgen werde? Das ist eine Schlüsselstelle, die wir in Sprüche 3, Vers 5 lesen. Vertraue den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Es ist eine der größten Herausforderungen in unserem Leben, mit all dem, was wir von dieser Welt in unser Verstand hineingeworfen bekommen, was wir in unserer Gesellschaft lernen, was wir brauchen, was wir haben müssen, wie der Weg des Segens aussieht, weil die Gesellschaft sagt dir, wenn du Geld hast, Auto hast, Haus hast, Sicherheit hast, wenn du all das hast, was du gerne haben möchtest und du ein chilliges Leben hast, dann bist du gesegnet, das ist der Weg. Und wenn du nicht auf diesem Weg unterwegs bist, dann ist irgendwas nicht richtig. Und wenn wir auf einmal in der Beziehung mit Gott sind und dem Weg Gottes gehen und auf einmal der Weg Gottes nicht in diese Linie führt, die Welt uns sagt, die wir gehen sollten, dann sind wir konfrontiert damit, was unser Verstand gerne hätte, und dem, was Gott eigentlich mit uns machen möchte. Und ich glaube, heute ist ein Ort, heute hier in diesem Haus Gottes, ist ein Ort, wo wir unser Vertrauen wieder neu ausrichten können. Ich würde euch bitten, einfach alle aufzustehen. Weil wir diese letzte Zeit einfach nehmen wollen, um dieses Thema noch mal kurz in uns zu verinnerlichen. Gott zu vertrauen in unserem Leben, selbst wenn es anders kommt, als ich es mir vorstelle. Ich glaube, hier sind viele in diesem Raum, die Gott vertraut haben, Gott immer noch gerade vertrauen, aber es extrem schwierig ist, gerade diese Zeit auszuhalten und nicht zu wissen, ob Gott einem aus diesem Feuerofen befreien wird oder nicht. Ob gerade der Weg Gottes der richtige ist. Vielleicht stellst du dir die Frage, ist überhaupt der Weg, auf dem ich gerade gehe, auf den Gott mich führt, ist das überhaupt der Weg, der richtig ist? Weil mein Weg, mein besserer Weg sieht gerade anders aus. Aber wie in allen Büchern der Bibel stellt sich wieder die Frage, vertraust du mir trotzdem, sagt Gott. Vertraust du mir, selbst wenn es nicht so kommt, wie du es dir vorstellst. Vertraust du mir, selbst wenn es heißt, dass du deine Sicherheit mir in die Hände legst und nicht dir selbst. Vertraust du mir, selbst wenn deine Bequemlichkeit, die du gerade hast, vielleicht du aufgeben solltest, um mir zu folgen und das vielleicht unbequemer aussieht als gerade. Vertraust du mir, selbst wenn es anders aussieht, als ich es gerade gerne hätte? Ich möchte für zwei verschiedene Gruppen von Menschen heute beten und Zeit nehmen, dass der Heilige Geist kommt und unser Herz neu aufmacht für ihn, dass wir neu lernen zu vertrauen in den Bereichen. Und die erste Gruppe sind Menschen, die sagen, mir fällt es schwer, Gott zu vertrauen, weil sein Weg so herausfordernd ist. Und wenn du auch hier bist und du einfach merkst, dass der Weg Gottes manchmal so herausfordernd ist, so challenging ist und mein Weg eigentlich gerade anders aussieht, als ich es gerne hätte und es so herausfordernd ist und es so viel Aufopferung braucht und ich nicht weiß, ob ich wirklich aus diesem Feuerofen wieder rauskomme. Wenn du gerade dich damit angesprochen fühlst, dann lass uns einfach unsere Hände zu Gott heben und unser Vertrauen neu auf ihn ausrichten. Auf ihn allein. Vater, ich danke dir für all die Menschen, die gerade ihr Herz dir öffnen, um neu unser Vertrauen auf dich zu setzen. Es tut uns leid und wir kehren um von den eigenen Wegen, die wir gegangen sind, wo wir dachten, das ist eigentlich der Weg und ich sehe es besser und ich weiß, was der Weg ist. Gott, hilf uns, deinen Weg zu gehen, auch wenn ich denke, anders sieht es besser aus. Hilf mir, deinen Weg zu gehen, auch wenn auf dem Weg ich durch die Täler des Todes gehen muss und ich durchs Meer hindurch muss und ich nicht weiß, ob du für mich das Wasser aufmachst oder nicht. Hilf mir, Gott, dir zu vertrauen. In meinen Umständen, in meinen Herausforderungen, in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz, mit meinen Freunden, wo ich nicht weiß, wie ich weitergehen soll. Und ich eigentlich einen guten Weg sehe, aber irgendwie will ich mich nicht dem Weltlauf unterordnen. Hilf mir, dir zu vertrauen und das abzulegen, was nicht von dir ist, und deinem Weg zu gehen. Deinem Weg allein. Amen. Und die zweite Gruppe von Menschen ist die, die sagen, ich bin enttäuscht von Gott, weil er die Sachen anders macht, als ich es mir vorgestellt hatte. Und vielleicht bist du wirklich an einem Ort, wo du dein Vertrauen schon fast aufgegeben hast und es nicht darum geht, gerade sein Vertrauen irgendwie gerade neu auszurichten, sondern es geht wirklich um die komplette das Neuaufbauen von Vertrauen. Du wurdest erschüttert von einen Umständen, von Lebenssituationen, die passiert sind und eigentlich, was du gerade merkst, ist, Gottes Weg lohnt sich nicht. Gottes Weg ist nicht ein Weg, der sich lohnt. Und wenn du so einen krassen Schmerz gerade in dir trägst, dann möchte ich für dich beten, dass Gott, der Heilige Geist, kommt und den Schmerz nimmt und dich wiederherstellt, komplett. Vater, wir danken dir, dass du jede Situation, die uns dazu gebracht hat, dass wir enttäuscht waren, dass du alle unsere Wege, die wir gegangen sind, nimmst und zum Guten führen lässt. Wir wissen nicht wie, wir haben keine Ahnung, wie das, was wir erlebt haben, überhaupt zum Guten führen kann und wie du überhaupt etwas Gutes daraus machen kannst. Aber Herr, wir vertrauen dir, dass du trotz dem, was ich erlebt habe, das Allerbeste im Blick hast für mich und für uns. Und in diesem Augenblick, Heiliger Geist, bitte ich, dass du den Schmerz, der in uns so tief sitzt, dass wir manchmal Angst haben, da überhaupt ranzugehen und das überhaupt mal anzufassen. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, in diesem Moment kommst und jeden so noch so tiefen Schmerz, der in unserem Herzen sitzt, gerade jetzt anfängst, Schraube und Schrauben abzumachen. Das Gebäude, was wir in uns aufgebaut haben, wie du mit uns bist und dass du eigentlich kein guter Gott bist, dass du irgendwie nicht das Beste für uns im Blick hast, dass dieses Gebäude, was wir aufgebaut haben, du in diesem Moment abbaust, abschraubst und uns ein Gebäude des Vertrauens aufbaust in diesem Augenblick. Ein Gebäude des Vertrauens auf deinen Weg, selbst wenn es gerade anders kommt, als ich es mir vorstelle. Ich danke dir, dass du jeden Schmerz, der in uns ist, du auf dich nimmst. Du hast ihn am Kreuz auf dich genommen. Du hast jeden Schmerz, den wir fühlen, all die Sünde, die passiert ist, auf dich genommen. Und wir kommen in diesem Augenblick zu dir, Jesus, weil du bist der Einzige, der uns von diesem Schmerz befreien kann. Du bist der Einzige, Jesus, der uns davon befreien kann. Befreie uns von dem Schmerz, Jesus. Setz unser Vertrauen auf dich allein, Jesus. Und als letztes möchte ich noch den Menschen hier im Raum eine Chance geben, ihr Leben Jesus zu geben und Gott zu vertrauen. Es hat sich heute vielleicht ein bisschen angehört, als ob Jesus zu folgen sehr herausfordernd ist. Und ich sag dir, es ist es auch, weil Jesus ist die Wahrheit und die ganze Welt ist gegen die Wahrheit. Das heißt, wir in unserem Leben, wenn wir Jesus folgen, sind damit konfrontiert, dass wir in einer gefallenen Welt leben, die gegen Jesus ist. Und jeder Kampf gegen uns ist gleichzeitig ein Kampf gegen Jesus selbst. Er nimmt das sehr persönlich. Aber Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der einzige Weg. Und Jesus hat sein Leben dafür hingegeben. Gott höchstpersönlich ist er und ist gekommen und hat alle die Sünden, alles, was uns von ihm getrennt hat, auf sich genommen und ist mit diesen Sünden von uns am Kreuz gestorben, obwohl er nicht sündig war. Und ist wieder auferstanden 3 Tage später zu neuem Leben. Und wir werden diesem gleichen Weg folgen und auferstehen zu neuem Leben, in Ewigkeit mit Jesus, mit unserem Gott, wozu er uns bestimmt hat, mit ihm in Ewigkeit zusammenzuleben. Und das Einzige, was wir tun müssen, um diesen Weg zu folgen und mit ihm in Ewigkeit zu sein, ist mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Das zu glauben und es mit unserem Mund zu bekennen, dass er auferstanden ist. Und wenn du hier bist, während wir alle unsere Augen geschlossen haben und wir alle einen Moment der Privatsphäre bieten, wenn du hier bist und du merkst, das ist eine Entscheidung, die liegt schon lange auf deinem Herzen, oder du merkst gerade, das ist das, was mir gefehlt hat. Alle Wege dieser Welt, die führen zu nichts. Ich merke irgendwie, was ruft in mir. Ich sag dir, Jesus ist der Weg und er ist das, wonach du dich dein Leben lang gesehnt hast. Wenn du gerade dein Leben ihm in die Hand geben möchtest und du ihm folgen möchtest, das Einzige, was ich gerne möchte, ist, während alle unsere Augen geschlossen sind, dass du einfach deine Hand nach oben hebst, damit ich weiß, für wen ich zusammen bete, damit wir alle als Gemeinde gleich zusammen beten. Das ist nichts Peinliches, sondern ich möchte einfach nur wissen, für wen ich mitbeten darf. Also wenn du Jesus dein Leben geben möchtest, während alle unsere Augen geschlossen sind, ich zähle von 3 runter und dann kannst du deine Hand heben, ganz kurz, und ich sehe es und dann bete ich mit dir zusammen. Also 3, 2, 1. Danke, ich sehe die Hand. Danke, ich sehe die Hand. Danke, ich sehe auch die Hand. Danke. Ist noch jemand da mit all den anderen Menschen, die sagen, ich möchte mein Jesus geben? Danke. 4 Hände für Gott. Come on, Gott. Du bist so gut. Ey, und was wir jetzt zusammen machen, wenn du deine Hand gerade gehoben hast und gesagt hast, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann werden wir jetzt alle als Gemeinde zusammen ein Gebet reden, um das, was wir gerade in unserem Herzen glauben, noch einmal zu erwähnen und zu bekennen, damit es wirklich tief in uns rein verankert ist. Also lass uns alle als Gemeinde zusammen beten mit denen, die sich entschieden haben. Sagen wir zusammen, lieber Jesus, ich entscheide mich, dir zu folgen. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Ich folge dir mein Leben lang. Das Alte ist vorbei und das Neue hat begonnen. Ich danke dir, dass du mich führst, auch wenn ich denke, dass mein Weg besser ist. Ich folge deinem Weg, weil du das Beste für mich im Blick hast. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Komm, lass uns den Menschen einen Applaus geben, die sich für Gott entschieden haben. Das ist Freude im Himmel. Freude mit Gott.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.